1994, Atlantic City, gab Frankie Boy sein letztes Konzert im Alter von 79 Jahren. Und das war eben ein Ausschnitt daraus. Deswegen verzeiht die schlechte Qualität. Ich wollte das Stück vom letzten Konzert, weil wenn jemand es seinen Weg oder seinen Weg geht, dann ist es immer gut zu schauen, wie so ein Weg ausgeht, wie so ein Weg endet. Und das sieht man besser beim alten Frankie als beim jungen Frankie. Wir haben dieses Lied oft gehört. Für viele von uns hat es so einen sentimentalen Beigeschmack. Geht's euch auch so? Man hört das Lied und dann gehen verschiedene Gefühle in einem vor. Man hat verschiedene Verbindungen zu Momenten im eigenen Leben. Vielleicht Abschiedsmomente, vielleicht Höhepunkte im Leben. Und dann hat dieses Lied irgendwo seinen Platz gefunden. Ich habe es immer wieder bei Beerdigungen gehört, wenn unbequeme Zeitgenossen beigesetzt werden, wünschen die sich meistens dieses Lied. Oder wenn ein bisschen unbequemerer Bundeskanzler seinen Abschied nimmt, der große Zapfenstreich, erinnert euch von Herrn Schröder, als er gegangen ist, was war das Lied, was er sich gewünscht hat? My Way. Er hat vieles My Way getan und war darum nicht immer sehr beliebt. Ich glaube, zahlreiche Ängste führten dazu, dass wir heute in unserer Gesellschaft viele ungute und quere Haltungen haben, die uns überall begegnen. Kaum einer traut einem noch. Kennt ihr dieses ständige Misstrauen? Es gibt Leute, denen sagst du guten Morgen, dann gucken die erstmal aus dem Fenster, ob es auch schon hell ist. So, ja, dieses ständige, ist das auch wirklich so? Erstmal alles von der negativen Seite vermuten. So, natürlich Schutzmechanismen, die sich eingeübt wurden, aber letztendlich ja, die das Leben schwieriger machen. Man unterstellt grundsätzlich eher Schlechtes als Gutes. Können wir das Bild sehen? iPad live. So haben wir doch zumindest ein bisschen was für die Augen. Ja, gut. Damit ihr den Titel auch schon mal kennt, der Titel heute ist Nachfolge. Der Weg des Jüngers, bitte ihr Frauen, fühlt euch immer gleich angesprochen, wenn hier Jünger fällt. Es gibt einfach in der Bibel kein weibliches Wort für Jüngerschaft. Das heißt, mit Jünger sind wir alle gemeint, sowohl männlich wie weiblich. Ich habe herausgefunden, dass Menschen zunehmend Lehr- und Beratungsresistent sind in unserem Land. Und das erleben wir auch in geistlicher Hinsicht. Leute lassen sich nichts mehr sagen, Leute fragen nicht mehr im Rat, die machen es my way. Er kennt die Geschichten von Männern, die sich weigern, irgendwo nach dem Weg zu fragen. Ich krieg das schon hin. Oder wenn die Ehe in der Krise ist. Ey, komm, nicht zum Berater, wir machen das. Wir kriegen das schon selbst hin. I do it my way. Ich nehme meinen Weg. Ich mag nicht den Weg von anderen nehmen. Ich mag nicht Unterstützung brauchen. Dann bin ich ja schwach. Dann bin ich ja nicht okay. Ich will doch auch okay sein. Man unterordnet sich nur einem Vorgesetzten, weil man es ja muss, sonst verliert man seine Stellung. Also tut man, was jemand sagt, mit dem Taschenmesser im Säckel. Kennt ihr das? Ja, gut. Aber ist es nicht wirklich gut? Es ist wie das kleine Kind, das sitzen muss und das, aber Mama sagt, ja, ich sitze, aber innerlich stehe ich immer noch. Das ist nicht nur bei Kindern, so habe ich gemerkt, sondern ich habe das in meinem Leben schon gemerkt und ihr vielleicht in eurem auch schon. Da sind wir nicht wirklich frei von, sondern immer noch anfechtbar. Da ist die Sehnsucht nach Autonomie und Unabhängigkeit. Mal ehrlich, treibt das nicht total seltsame Blüten manchmal, wenn man so sieht? Leute, die um jeden Preis unabhängig sein wollen, sich niemandem unterordnen, selbstständig alles tun wollen, nichts gegen Unternehmer tun, das ist fantastisch und wichtig. Ich meine die schrägen Blüten, die das treiben können. Das sind welche, die flüchten sich in eine mediale Welt von Computerspielen. Oft sind die Computerspiele, die Online-Spiele, die einzigen sozialen Kontakte, die diese Leute noch haben. Ja klar, dann sind sie unabhängig. Denken sie wenigstens. Oder andere ziehen sich in ihr Haus zurück und verlassen es nicht mehr. Das erlebt man oft bei älteren Menschen, gerade wenn sie ihren Partner verloren haben. Dann ziehen sie sich auf eine Weise zurück, die sehr, sehr ungesund ist und die natürlich ihnen schadet und sie auch verwundbar macht, weil kein Schutz mehr da ist, niemand weiß mehr um sie. Manchmal findet man so Leute nach Monaten erst in ihrer Wohnung, die schon gestorben sind und niemand wusste davon. Ja, auch das ist eine der Auswirkungen. Oder die Männer, die eben insbesondere Männer, ich spreche ja mal für uns, bin auch einer, Männer, die nicht wollen, dass jemand ihre Probleme sieht, die nicht fragen wollen wegen irgendwas. Ich krieg das selbst hin. Verletzte Männer und Frauen, die sich in eine selbstgesteuerte Sexualität hineinsteuern, weil sie verletzt sind. Wo ein treuer, lebenslanger Partner nicht mehr erwartet wird. Auch das ist eine Art der Autonomie, der Abkapselung. My way. Ich tue es my way. Keiner kann es mir recht machen in der Beziehung. Also bleibe ich eben Single, verherrliche es so und gehe my way. Weil ich müsste mich ja sonst anpassen, unterordnen, Kompromisse schließen. Das wäre dann nicht mehr my way, das wäre dann our way, unser Weg. Ja, das ist für viele nicht einfach. Je länger man unverheiratet ist, das wisst ihr, wenn jemand mit 40 heiratet, ist das was anderes, als wenn er mit 20 heiratet. Dann ist my way schon viel ausgeprägter. Und dann kommt der andere, der hat auch seinen Weg. Und das dann zusammenzubringen, das ist eine echte Herausforderung. I do it my way. Und dann gibt's natürlich Menschen, die stricken sich ihre eigene Religion. Die benötigen dazu in der Regel niemanden mehr. Sie sind eigentlich sowas wie ihre eigenen Hohepriester, ihre eigenen Pastoren. Solange es gut läuft, mag das ja funktionieren. Aber spätestens, wenn die Krisen des Lebens kommen, dann ist my way oft ein way ohne Ausweg. Nun, wenn wir uns die Frage stellen nach dem Titelthema Nachfolge, was ist das eigentlich? Wir alle haben das oft gehört, wir haben es oft gelesen in der Bibel, wir haben vielleicht sogar Leuten davon erzählt, dass wir Nachfolger Jesus sind. Aber ich möchte hier ein bisschen tiefer gehen und möchte mit euch ein paar Blicke werfen ins Wort Gottes und auch auf andere Weise plastisch das Wort definieren heute Morgen. Weil das ist der Anfang von einer, ich denke mal, fünfteiligen Reihe über dieses Thema, das ich für sehr, sehr, sehr wichtig halte. Jesus sagte im Johannesevangelium 10,27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Damit ist eigentlich alles gesagt. Was macht der Nachfolger? Er folgt ihm nach. Ganz einfach, er folgt ihm nach. Ihr könnt das jetzt vormachen, ein paar hinter mich herlaufen lassen und dann seid ihr meine Nachfolger und dann gucke ich mich um und ihr seid ständig hinter mir. Egal was ich tue, egal was ich mache, ich hebe einen Stein auf, der Nachfolger hebt einen Stein auf. Ich knie mich hin, der Nachfolger kniet sich hin. Ich hüpfe in die Luft und der Nachfolger hüpft mit. Könnt ihr euch das vorstellen? Spare ich mir die Übung jetzt. Wo das lustig wäre, vielleicht machen wir das ein andermal. Nachfolge sieht anders aus als das, was wir meistens in dem Leben von Christen sehen. Ganz ehrlich. Nachfolge sieht anders aus. Was bedeutet es, jemandem nachzufolgen? Nun, zum einen bedeutet das, dass wir ihn als kompetenter ansehen als uns selbst. Ich folge ja niemandem nach, dem ich unterstelle, der hat ja noch größere Probleme als ich und kriegt es noch weniger gebacken. Warum soll ich so jemandem nachfolgen? Jemand, der sein eigenes Leben nicht im Griff hat, sorry, aber habe ich mit mir genug zu tun. Ja? Ich folge jemandem nach, wo dem ich unterstelle, der hat mehr Ahnung. Der hat es auch mehr im Griff. Wenn wir Menschen nachfolgen, die sind ja nicht Gott, die sind nicht perfekt. Aber wir alle sind schon Menschen nachgefolgt. Ganz am Anfang unseren eigenen Eltern, hoffe ich doch. Wir sind denen ein Stück nachgefolgt. Die ersten Jahre war das sehr wichtig. Wir haben ihnen Dinge nachgemacht. Imitation ist die größte Form der Bewunderung. Manchmal auch der Verwunderung. Ich imitiere Dinge als kleines Kind. Ich lerne durch Nachmachen, durch Imitation, lerne ich, wie das Leben funktioniert. Und dann werde ich größer, sehe natürlich die ganzen Schwächen meiner Eltern und das sind dann irgendwann in meiner Teenagerzeit die letzten Typen, denen ich nachfolge. Und dann merke ich irgendwann in meinen 30ern, merke ich, dass meine Eltern sich unglaublich entwickelt haben. Mark Twain hat das mal so ausgedrückt. Dann merke ich, wow, das sind eigentlich ganz tolle Persönlichkeiten, weil ich bin in der Zwischenzeit selbst durch verschiedene Krisen durchgegangen. Oh, und dann habe ich erst mal gemerkt, wo meine Eltern vorher schon durchgegangen sind und wie gut die das eigentlich geschafft haben und wie die ihr Leben sortiert haben und welche Weitsicht sie damals auch schon gehabt haben müssten, auch wenn es mir verborgen war. Das Zweite, was wichtig ist, wenn ich jemandem nachfolge, ist Vertrauen. Was nutzt mir der professionellste Professor, wenn ich dem Typ nicht vertraue? der kompetenteste Politiker, wenn ich dem nicht vertraue? Vertrauen ist Basis für Nachfolge. Wenn ich Jesus nicht vertraue, Vertrauen heißt Glauben, Glauben heißt Vertrauen, das Wort ist auswechselbar. Wenn ich ihm nicht vertraue, nicht glaube, dann ist die Nachfolge definitiv nicht möglich. Denn ich gehe immer nur so weit jemandem hinterher, wie ich ihm vertraue. Richtig? Es gibt Leute, denen ich in einigen Bereichen hinterhergehen würde, aber wo ich dann aufhören würde, ihnen hinterherzugehen, wenn sie sich an das Cockpit eines Flugzeugs setzen, in das ich einsteigen soll und mit dem er fliegen will. Es gibt Leute, da würde ich aufhören zu vertrauen, obwohl ich ihnen in anderen Bereichen vertraue, wenn sie mich auf einen Stuhl beten und dann die Zahnarztbohrer rausholen würden, um mich zu behandeln. Es gibt Leute, die dürfen das bei mir, okay? Bei dir auch. Aber es gibt Leute, denen würden wir da nicht mehr nachfolgen, weil wir kein Vertrauen hätten. Wir wissen, der hat keinen Pilotenschein. Wir wissen, ist kein Zahnarzt. Der wird mal helfen, versuchen und so, aber was da rauskäme, ich wollte es gar nicht wissen. Also Vertrauen. Das dritte ist, meinen Willen seinem unterzuordnen. Das ist ein wesentlicher Punkt für Nachfrage. Das ist keine Gleichmacherei und das hat auch nichts mit Kadavergehorsam zu tun. Sondern es geht darum, wenn ich jemanden habe, der kompetenter in einem gewissen Bereich ist als ich, dann ist es weise, seinen Willen wichtiger zu nehmen als meinen. Richtig? Wenn jemand irgendwo ein Spezialist ist, zum Beispiel ein Zahnarzt, dann sollte ich sein Wissen wichtiger nehmen als meins. Aber ich spüre den Schmerz und das, ich denke mir, es könnte das und das sein. Der Zahnarzt sagt, nee, ich habe das untersucht, das ist aber das und das. Wem glaubst du? Hoffentlich dem Zahnarzt. Sei denn, du bist selbst einer, dann ist das natürlich eine andere Situation. Aber wir sind nicht Spezialisten für alles. Wir sind oft nicht mal Spezialisten für unser eigenes Leben. Wir lernen. Alles, was wir tun, ist lernen. Jeder Gottesdienst ist sowas wie ein Incentive. Incentive sind Veranstaltungen, die im Businessbereich üblich sind für besonders fleißige Mitarbeiter. Die bekommen da mal 3 Tage auf einer Ranch oder gehen mal mit Lamas spazieren oder machen in irgendeiner Form was Besonderes und das kriegen die dann spendiert sozusagen von ihrem Chef. Und für uns ist jeder Gottesdienst ein Incentive, was unser Gott uns schenkt als seine fleißigsten Mitarbeiter. Er will, dass wir uns entwickeln in dieser Zeit. Das ist nicht nur Lobpreis und Gebetszeit, das ist Schule. Jeden Sonntag kommen wir hier zusammen und lernen neue Dinge. Das ist klasse. Das hilft uns, unser Leben in den Griff zu kriegen, weil dann können wir in den Bereichen, wo wir gewachsen sind, auch anderen helfen. Wenn mein Leben eine Katastrophe ist, wie soll ich anderen Leuten helfen? Unmöglich. Leute merken das auch, wisst ihr, die vertrauen dir gar nicht. Die sehen, wie du mit deinen Kindern vielleicht nicht klarkommst und du willst ihnen dann Ratschläge über Kindererziehung geben. Klappt nicht wirklich. Dann nach dem Unterordnen ist es sein Ziel, was ich zu meinem mache. Ich rede jetzt wirklich von Nachfolgern. Ich rede nicht nur von Sympathisanten. Nachfolger heißt, wow, ich folge jemandem konsequent nach. Und wenn sein Ziel sich von meinem unterscheidet, dann ist sein Ziel für mich das Entscheidende. Richtig? Ihr merkt schon, wie wenig Nachfolge wir manchmal tun. Und dann will ich nicht unterschlagen, Nachfolge bedeutet, ein Risiko einzugehen. Das bedeutet es immer. Du vertraust, du unterstellst Kompetenz, du lässt deinen Willen zugunsten von seinem Willen sein, du nimmst sein Ziel zu deinem und trotzdem ist da das Risiko. Es ist so dieser Schritt, wisst ihr, so aufs Wasser. Der entscheidende Schritt. Der passiert nämlich, wenn diese Dinge vorher geschehen sind. Dann mache ich irgendwann den Schritt und ich tue etwas, wo ich Kontrolle aufgebe. Wir lieben alle Kontrolle. Kontrolle gibt Sicherheit. Scheinbar. Manchmal auch nicht. Aber es fühlt sich zumindest sicher an. Ich habe es in der Hand. Manchmal merke ich, dass ich eigentlich gar nichts in der Hand habe und ich dachte nur, ich hätte was in der Hand. Kennt ihr das? So in so einer Krise machst du die Hand auf und es ist nichts drin. Und du dachtest dauernd, du hättest es in der Hand und es ist nichts in der Hand. Es war nie drin. Dein Leben ist nie in deiner Hand gewesen, so wenig wie in meiner. Aber da gibt es jemanden, der hält unser Leben in der Hand. Und von dem reden wir heute. Von der Nachfolge reden wir. Und das Letzte, was mir hier noch eingefallen ist, war, dass als Nachfolger ich immer einen Preis bezahle. Und das wird manchmal unterschlagen. Schöne Evangelisationen, wo Aufrufe gemacht werden. Nimm Jesus an und alles wird besser. Alles wird gut, du wirst gesund, du wirst in Wohlstand kommen, deine Beziehung, deine Ehen werden heil und das stimmt. Da glaube ich fest dran, das gehört dazu. Aber es ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, du gehst genauso durch Krisen wie die anderen. Du kommst in Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt. Dein Glaube wird in gewissen Momenten einfach wirklich hinterfragt. Und du wirst Entscheidungen treffen müssen, jeden Tag aufs Neue. Du triffst 10.000 Entscheidungen jeden Tag, Gisela, wusstest du das? Jeden Tag, 10.000, jeder von uns. Die meisten laufen völlig unbewusst ab. Ja? Neurochemie im Gehirn und bla bla bla. Aber wir treffen Entscheidungen, pausenlos. Die Entscheidung, wie du deinen Fuß gerade lenkst, wo du gerade deine Hände liegen hast, wie deine Ohren sich ausrichten, nee, das nicht. Aber ganz viele Entscheidungen treffen wir jeden Tag, ohne dass wir es merken. Manche Entscheidungen tun weh, von manchen drückt man sich, solange es geht. Und irgendwann entscheiden dann andere für einen, man muss sich wieder entscheiden, die Entscheidung der anderen dann über einen anzunehmen. So, Entscheidung, okay? Ende von der Scheidung. Nennen wir es doch mal so, ja? Manchmal sind unsere Gedanken ja quer. Und das Ende von der Scheidung ist dann die Entscheidung. Dann komme ich auf den richtigen Weg, hoffentlich. Oder zumindest auf dem Weg, wenn ich oft gar keinem war. Wie sieht so eine Nachfolge konkret aus? Zum einen, ich bin der Person sehr nahe, der ich folge. Ich kann niemandem nachfolgen, den ich schon nicht mehr sehe. Na ja, gut, du könntest sagen, mit Navigationssystem geht das. Lass es mal in der Vorstellbarkeit des Räumlichen hier bleiben. Ich kann, Walter, komm mal her. Komm her. Walter ist ein Mann Gottes, komm hoch. Das ist jemand, dem kann man schon mal ein Stück nachfolgen. Geh mal weiter, geh einfach mal quer durch den Raum. So. Walter ist jetzt mal Jesus, okay? Hat auch so einen schönen Bart und so. Geh einfach mal weiter, ja? Ja, wo du willst, du bist Jesus. Ja, ich. So, manchmal ist es gar nicht so bequem, wo man dann hingeht. Manchmal muss man echt aufpassen, dass man da auch wieder rauskommt. Aber wenn man ja dran bleibt, der weiß den Weg ja. Weißt du, guck, der kommt hier ganz geschickt noch raus. Und ich bleib dran, ne? So, ja. Manchmal geht's rauf, manchmal runter mit Jesus. Aber immer folge ich ihm nach. Und ich weiß, in seiner Nähe ist Sicherheit. Ich danke dir, Walter. Dankeschön. Halleluja. Ich muss ihm nahe sein. Jesus nahe zu sein, ist wesentlich für jede Form von Nachfolge. Und wir werden darüber noch ausgiebig reden. Heute nicht ganz so viel, aber die nächsten Teile. Und nächste Woche ist schon der zweite Teil. Man könnte auch sagen, ich lasse die Person, der ich nachfolge, nicht mehr aus dem Auge. Ich halte sie in meinem Fokus. Und rechts und links die Ablenkungen kommen. Kennt ihr das? Und Jesus geht aber weiter. Er geht den Weg weiter, den er mich führen will. Und da er Jesus ist, geht er mit jedem von uns den Weg, den er jeden von uns führen will. Tausende Wege gleichzeitig. Millionen, Milliarden Wege gleichzeitig. Aber nur einen, der für dich richtig ist, Tami. Nur einen für dich, Helmut. Nur einen für mich. Und ich gehe ihm nach. Und da kommen die Attraktionen rechts und links, die Ablenkungen, die Versuchungen. Und alle versuchen mich da, er geht weiter, versuchen mich dann hier länger aufhalten zu lassen. Und dann auf einmal sehe ich, wo ist er hin? Mir ist schon aufgefallen, dass Jesus gar nicht immer stehen bleibt und wartet. Das ist manchmal so das Bild, das wir haben, der liebe Jesus, der bleibt sofort stehen und wartet. Das macht er nicht immer. Er geht manchmal sehr klar weiter, damit ich merke, hey, ich hab's verpasst. Ich sollte jetzt vielleicht nochmal die Richtung korrigieren und ihn finden. Wie ich Jesus finde, wissen wir alle. Durch sein Wort, durch seinen Geist, er ist nie fern. Aber der Weg, den er geht, ist der richtige Weg. Und er möchte, dass wir Nachfolger sein. Er sagt, meine Schafe folgen mir nach. Die lassen nicht ständig rechts und links alle möglichen Ablenkungen sie dirigieren. Die lassen nicht zu, dass ihre eigenen Gefühle sie ständig kontrollieren und wegweisend sind. Dass ihre Ängste sie wegweisend sind. Er sagt, ihr habt gar keine Angst vor mir bekommen. Ist gar nicht mein Erbteil. Hat mit mir gar nichts zu tun. Haben wir darüber geredet. Ihr seid kühn. Ihr habt die Kühnheit Gottes. Ihr seid die Gerechtigkeit Gottes. Ihr seid tadellos, makellos wiederhergestellt worden. Als die Gerechtigkeit in Christus. Ihr lauft ihm nach. Und wir ahmen das nach, was Jesus tut. Das machen Nachfolger. Sie machen das nach. Ich erinnere mich in meiner Zeit im Außendienst für eine große deutsche Versicherung. Ich hatte gegenüber am Schreibtisch im selben Büro saß ein Mann, damals Anfang 50. Und er war, und das ist bis heute meine Überzeugung, er war der beste Verkäufer, den ich in meinem Leben jemals live erlebt habe. Er war sowas von gut. Und er war echt bei all dem. Er liebte diese Versicherung. Es war seine Identität. Er war das. Wisst ihr, so wie der Typ von der Hamburg-Mannheimer. Er stand dafür. Nicht nur so oberflächlich und dann verkaufen, mal ein bisschen Geld verdienen, sondern er stand dazu. Das war sein Ding. Er hat alles an Service geboten, was man bieten kann. Das habe ich nie mehr nachher erlebt, dass das ein Mann so... Aber ich saß ihm also gegenüber am anderen Schreibtisch und ich hörte ihn, wie er telefonierte. Ich hörte ihn, wie er Kunden anrief. Kaltakquise, richtig ein harter Job. Und er machte das so gut. Er war so warmherzig, er war so interessiert, er war so professionell. Ich bin nachher Trainer geworden und habe nachher Leute trainiert, genau das zu tun. Aber neben der super Trainerausbildung, das Wichtigste, was ich gelernt habe, war, diesen Mann zu beobachten. Er war jemand, dem bin ich nachgefolgt eine gewisse Zeit. Er war kein Christ. Aber was er da gemacht hat, das war fantastisch. Ich kam heim manchmal, Iris sagte, du sprichst so komisch. Ich hatte seine Art zu reden, als ich daheim war. Ich habe ihn 8 Stunden zugehört. Ich kam heim und ich habe die Betonung so gelegt wie er. Ich habe so schnell gesprochen wie er. Es war wie so eine kleine Kopie. Das hielt nicht lange an, aber es war immer wieder so ein Ding, wo ich gemerkt habe, ich folge da jemandem nach. Und ich habe das bewusst gemacht. Ich sage, ja, diesem Mann möchte ich nachfolgen. Dem möchte ich lernen. Der ist mir hier um Meilen voraus gewesen. Ehre sei Gott. Das war gut. So. Ich lerne dieser Person ähnlicher zu sein als Nachfolger. Möglicherweise hängst du dich beruflich an irgendeine Person, die dir voraus ist, die vielleicht die Fähigkeit hat, dich zu fördern oder sogar dich zu befördern. Ich habe das selbst auch gemacht. In meinem Beruf habe ich auch immer geschaut, wo ist jemand, der das Potenzial hat, mir ein Mentor zu sein für eine gewisse Zeit und möglicherweise sogar Einfluss zu nehmen auf meine Karriere. Und es war immer spannend, mit so jemandem dann ein Gespräch zu führen und zu sagen, ich hätte gerne, dass sie mir Mentor sind. Ich habe nicht gesagt, ich möchte ihnen nachfolgen. Das hätte er nicht verstanden. Es war natürlich auch nicht dieselbe Art Nachfolge wie Jesus, aber es war schon die Entscheidung von jemandem ganz effektiv zu lernen. Meine eigenen Arten zu hinterfragen und zu sagen, ich möchte das besser können. Du kannst das besser als ich, von dir möchte ich lernen. Es ist ein Grundprinzip der Jüngerschaft. Wer das nicht hat, der kann zwar sein Leben lang in eine Zelle gehen, aber er wird sich nicht entwickeln können. Nicht so, wie es möglich wäre. Versteht ihr? Jüngerschaft ist diese Entscheidung. Ich folge jemandem nach, der an einem gewissen Punkt weiter ist als ich, geistlich. Hauptsächlich, das ist ein wichtiger Punkt für die Jüngerschaft, die wir hier anbieten. Das Wort Gottes lässt uns wissen, dass wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Im Grundtext lesen wir, wo der Geist Herr ist, ist Freiheit. Oder wo der Geist Herr steht da eigentlich nur, wo der Geist Herr ist, Freiheit. Also die genaue Übersetzung wäre, wo der Geist des Herrn Herr ist, Herrschaft ausübt, da ist Freiheit. Der Geist des Herrn ist ja überall. Der ist jetzt in jedem von uns, wenn wir von Neuem geboren sind und Jesus nachfolgen, dann ist er in jedem von uns. Deswegen ist er noch lange nicht in jedem von uns Herr. Wir wissen, was ich meine. Ich habe schon Entscheidungen getroffen, wo ich wusste, die waren jetzt nicht ganz so richtig, aber ich wollte das jetzt. Da ist er nicht Herr gewesen. Er ist da. Und er leidet auch, glaube ich. Aber das war meine Entscheidung. I did it my way. Okay? Und my way war nicht immer der richtige Weg. In der Regel war er es nie. Ich wüsste jetzt keine Ausnahme. Max gegeben haben, dass er auch mal gut ausgegangen ist, aber my way war nicht der beste Weg. Es geht also nicht um die Anwesenheit, sondern um die herrschaftliche und herrschende Anwesenheit des Heiligen Geistes bei dieser Bibelstelle. Nachfolger ist weit mehr als Nachkomme. Du kannst viele Nachkommen haben, aber hast vielleicht keinen Nachfolger. Jeder Firmeninhaber weiß, was ich meine. Du hast 10 Kinder, aber keiner will den Betrieb übernehmen. Keiner folgt dir nach auf dem Weg, den du gegangen bist. Und auch Jesus hat viele, viele Nachkommen. Gott sei Dank. Aber nicht alle folgen ihm nach. Viele folgen immer noch ihrem eigenen Weg. Ihrer Lust, ihrem Willen, ihren Wünschen, ihren Vorstellungen der Wirklichkeit, ihren Ängsten, ihren Umständen, ihren Erfahrungen. Alles meins und alles wertlos, wenn es darum geht, ob ich Christus oder diesen Dingen nachfolge. Ich habe herausgefunden, dass Nachfolge, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, immer auf 2 Weisen passiert. Nämlich zum einen, Christen folgen Jesus nach. Nur Jesus ist perfekt, das stimmt. Er fordert direkt Nachfolge durch das Wort. Klipp und klar, ich könnte euch viele Schriftstellen hierzu nennen, aber sucht doch mal selbst. Nachfolge, jeder gute Kommentar, jede Internetbibel wird euch hier einiges offenbaren. Und er fordert direkte Nachfolge durch sein Reden, durch den Heiligen Geist und durch die Bibel selbst. Das sind die Arten, wie er Nachfolge fordert. Das Zweite aber, was ebenfalls geschieht, ist, Christen folgen Christen nach. Es war immerhin Gott, der die Gemeinde erfunden hat. Und Gott hat dann als Nächstes etwas eingesetzt, was wir heute als fünffältigen Dienst kennen. Mit anderen Worten, er hat Menschen beauftragt, diese Herde weiterzuführen. Er hat das Modell geliefert und sagt, jetzt kommt, macht, was ich getan habe, hat er gesagt. Stimmt's? Letztendlich hat er das über jeden von uns gesagt, aber im Bereich von Hauptleiterschaft hat er gewisse Personen berufen. Wir wissen, das sind Pastoren, das sind Lehrer, das sind Evangelisten, das sind Propheten und das sind, wen habe ich vergessen? Die Apostel, natürlich, ja. Diese fünf Dienste hat Gott eingesetzt mit dem Ziel, andere zu trainieren, das auch wieder zu tun. Das ist das Ziel. Lest es nach. Der steht im Epheserbrief, richtig? Ja, das ist meine lebendige Übersetzung. New Living Translation. So, er hat das Prinzip der Jüngerschaft und der geistigen Vaterschaft geschenkt. Und er hat es uns auch vorgelebt durch Leute wie zum Beispiel Paulus mit Timotheus. Das sind Bilder geworden für jemanden, der geistlich andere geführt, inspiriert und auch ausgebildet und trainiert hat. Letztlich wissen wir, er hat jeden Christen dazu berufen, andere Christen zu Jüngern zu machen. Ich zeige es euch nochmal blau auf weiß. Matthäus 28, da trat Jesus hinzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie all das zu bewahren und zu betrachten, was ich euch angeordnet habe. Und siehe, ich bin mit euch bis zur Vollendung des Zeitalters. So, das ist der große Missionsbefehl und da steckt das Wort Jüngerschaft unverkennbar und unveränderbar drin. Hier geht es um Nachfolge. Definitiv. Es geht um die Nachfolge zu Christi und um die Nachfolge derer, die Christus nachfolgen, die wiederum andere in die Nachfolge einladen. Nämlich lehren und zu Jüngern machen. So bitte ich, das, was ich heute und auch in den anderen vier Teilen zu dem Thema Nachfolge sage, immer sowohl auf die Nachfolge zu Jesus, wie auch, wenn auch in begrenzterem Maß, auf die Nachfolge zu Menschen zu beziehen, die Jesus in dein Leben hineinsetzt. Es wird in der Regel dein Zellleiter sein. Oder auch eine andere geistliche Person, die Gott dir anvertraut hat, als eine Art Mentor oder Mentorin. Ich möchte mit euch jetzt drei Reaktionen auf den Anspruch der Nachfolge anschauen. Der erste ist der, die erste Weg, die erste Reaktion ist die, die wir eben bei Frankie Boy gehört haben. I did it my way. Und dazu schauen wir uns den ersten Videoclip an. Das sind Videos aus Herr der Ringe, wenn kleine Kinder dabei sind. Es sind keine sehr brutalen Szenen, aber ihr wisst, mancher ist da sensibler. Dann bitte ich euch jetzt vielleicht, die Kinder nach draußen zu tun. Ja, die dritte Szene ist eigentlich die, wo eher so ein bisschen Blut zu sehen ist. Jetzt wird das ertragbar sein. Okay, bitte film ab. Ich brauche niemanden, der mir etwas sagt. Ich bin mein eigener Chef. Das ist die Haltung, die dahinter steht. Aragorn, der tatsächlich der Erbe des Thrones von Gondor war, wurde nicht gewollt. Beides waren starke Männer, beides waren erprobte Kämpfer. Aber der eine hatte eine Berufung, die der andere gerne wollte. Und im Friedensfall, in Anführungszeichen, sieht man die Unterschiede auch nicht so stark, wie in den Situationen, für die die Gaben gegeben wurden. Im einfachen Kampf mögen die beiden ebenbürtig sein. Aber in dem Moment, wo die Regentschaft angetreten wird, wird jeder die Unterschiede sehen. Habe ich die Berufung dazu oder habe ich sie nicht? Ich kenne viele, die Pastor werden wollten. Die waren bis zum Zellleiter fantastisch. Aber als sie dann den nächsten Schritt gehen wollten, merkte jeder, es ist nicht ihre Berufung. Hier sind sie einfach einen Schritt zu weit gegangen. Vielleicht aus den falschen Motiven. Und so ist es in allen Bereichen unseres Lebens. Wir haben Berufungen, wir haben Gaben, die können trainiert werden, die können auch ein Stück erweitert werden, aber irgendwo ist eine Grenze da. Christen, die Jesus nachfolgen, sind leider keine Selbstverständlichkeit.
mancherorts sogar eher eine Seltenheit. Einmal kam Jesus zu uns auf die Erde, ist ein Witz. Da begegneten ihm drei Männer. Ein Engländer, ein Franzose und ein Deutscher. Wie sie ihn erkannten, zeigte der Engländer ihm sein wehes Bein. Jesus strich über das Bein mit der Hand und er war geheilt. Der Franzose hatte Beschwerden mit seiner Schulter. Jesus strich mit der Hand darüber und die Schmerzen waren verschwunden. Da kam er zu dem Deutschen. Doch der wehrte ab und sagte, berühr mich bloß nicht, ich bin noch 14 Tage krankgeschrieben. I did it my way. Meine Krankheit bringt mir Vorteile. Vielleicht habe ich eine Frührente bekommen. Vielleicht habe ich das und das. Ey, bitte. Gott sagt, er will heilen, aber lass mich mal. Lass mal den Bereich bitte draußen vor. Wohlstand okay, aber bitte nicht den Bereich. Sonst verliere ich meine Vorteile. I did it my way. So kann das aussehen, wie in diesem Witz beschrieben. Christen gehen oft ihren eigenen Weg. Sie laufen Jesus manchmal voraus. Oder sie bleiben einfach stehen. Manchmal jahrzehntelang. Sie folgen nur noch Regeln und Gesetzmäßigkeiten und haben längst den Kontakt zu Jesus verloren. Sehen ihn schon lange nicht mehr. Machen noch gewisse Dinge und hoffen, dass es irgendwie reicht, um im Himmel anzukommen. Sie gehen in entgegengesetzte Richtung. Sie laufen ihren Gefühlen nach. Sie lassen sich von ihren Erfahrungen führen oder sie werden geleitet durch die Umstände, die in ihrem Leben sind und die sich permanent ändern. Sie tun vielleicht richtig gute Dinge, doch ihre Motivation ist es nicht, Jesus nachzufolgen. Sie wollen anderes damit bezwecken. Sie wollen Menschen beeindrucken. Sie wollen sich vergleichen. Sie wollen Bestätigung haben für das, was sie tun. Selbst einige unserer größten Vorbilder hatten am Anfang ihres Dienstes mit Fehlhaltungen und Fehlhandlungen zu kämpfen. Petrus ist ein gutes Beispiel dafür. Petrus ist für vieles ein gutes Beispiel. Ich mag Petrus. Ich fühle mich ihm irgendwie verwandt. Oh ja, habe ich die Bibelstelle hier? Nein? Okay, aber ich lese sie euch vor. Johannes 13, Vers 36 bis 38. Simon Petrus spricht zu ihm, zu Jesus, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. I did it my way. Jesus, du hast das gesagt, ich sage aber das. Du hast ein gutes Argument, Jesus, aber guck mal, meins ist besser. Ich hab's drauf. Hey, komm, Jesus, lass uns das machen. Es gab Momente, wo Petrus Gott gehorsam war, wo Jesus gefolgt ist. Denkt an das Boot im Sturm. Und er sieht Jesus. Und da war er weise. Er hat gesagt, Jesus, ruf mich doch übers Wasser. Da war er nicht so der Meinung, ich gehe mal einfach. Du mich rufst, ist okay. Und das ist genau die Position des Nachfolgers. Wir haben gute Ideen und wir bringen die auch unserem Herrn und sagen, oh, das wäre doch cool und das wäre doch interessant, oder? Und das könnte ich machen für dich und das und das und das. Und dann hören wir. Wir sollten einen kleinen Mund und große Ohren haben in dieser Zeit, um hören, wo ist eine Reflexion von Gott? Wo sagt Gott okay? Wo sagt Gott no go? Stopp. Nicht weiter. Und manchmal sagt er das im Moment, wo wir denken, hä? Gott, das ist gut. Das ist eine super Idee. Das hat in Willow Creek geklappt. Das hat in der Gemeinde XY geklappt. Warum nicht hier? Manchmal kommen Leute von der ISTD-Bibelschule, die mitmachen, kommen dann zu mir und haben dann eine fantastische Idee. Ich habe die auch alle mitgemacht, die Seminar, ich weiß, was da kommt. Da kommen sie und sagen, das müssten wir unbedingt machen, Gemeindegründung. Oder oh nein, wir müssten mehr im prophetischen Dienst tun. Und nein, wir müssten viel, viel mehr im Gebetsdienst. Und Lobpreis ist noch zu wenig. Und wisst ihr? Und das sind alles klasse Ideen. Und dann muss ich immer kommen und sagen, hey, finde ich klasse, dass du so mitdenkst. Aber schau, die Dinge haben wir auch schon mit Gott besprochen. Und wir empfinden, dass das, wie wir es jetzt machen, genau der Weg ist, wie wir es machen sollten. Wir können nicht alles machen. Niemand kann alles machen. Keine Gemeinde der Welt kann alle Dinge machen, die eine Gemeinde machen kann. Dafür haben wir Berufung. Und deswegen versuchen wir genau hinzuhören, wo ist eine Berufung. Manchmal kommen Leute und sagen, uns fehlt der Dienst. Wir haben noch keinen Gefängnisdienst. Sag ich, fantastisch. Möchtest du anfangen? Nein, nein, ich wollte nur mal. Wir starten keinen Dienst. Ich sage keinen Dienst, bevor nicht jemand da ist, der qualifiziert und bereit ist, diesen Dienst zu leiten. Also sei vorsichtig, wenn du zu mir kommst mit einer neuen Idee. Die erste Frage wird immer sein, würdest du das tun? Und dann würde ich mit dir darüber reden, ob du es schon drauf hast oder ob du dich vorbereiten musst, ob du Seminare mitmachen musst, Bücher lesen solltest oder irgendwo in eine Lehre gehen solltest, um diesen Dienst auch richtig zu beherrschen. Aber dann machen wir das gerne, dann sind wir sehr offen, weil wir wollen die Dinge tun, wo wir begabt sind für. Solange niemand da ist, der echt ein Herz für Gefangene hat und für einen Gefängnisdienst, was sollen wir machen? Dann verpflichten wir drei Leute, die machen es aus Treue und Glauben und ein bisschen Frucht mag entstehen, aber wir gehen an unserem Ziel vorbei, weil die Zeit, die diese drei Leute damit verbringen, können sie nicht damit verbringen, was sie eigentlich in der Zeit tun sollten. Vielleicht sollten sie in der Zeit den Nachbarn zum Kaffee einladen, einmal die Woche. Das ist keine Zeit mehr, weil jetzt bin ich im Gefängnis. Und die Leute, die wollen mich vielleicht gar nicht hören, wenn es nicht von ihm vorbereitet ist. Wisst ihr, vorbereitete Werke sind die kostbaren. Das sind die, nach denen wir uns ausstrecken. Und jetzt schauen wir uns nochmal einen zweiten Weg an. Also der erste Weg war, Gondor braucht keinen König. Wir schaffen das ohne dich, Aragorn. Wir schaffen das auch ohne dich, Jesus. Schön, wenn du dabei bist, aber hey, wir machen das, okay? Zweiter Video bitte. In Gondor, dieser großen Stadt, dieses Epos, herrschten seit Generationen die Druchsesse, die Vertreter für den König, der fehlte. Dieser Boromir war der Sohn des aktuellen Druchsess. Aragorn, der andere, ist schon über 80 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Er gehört einer Menschenrasse an, die viel älter waren als die anderen, die Königsrasse. Und was Boromir nicht wusste, ist, dass Aragorn schon vor zwei Generationen mit Boromirs Großvater zusammen gekämpft hat für Gondor. Er kannte die Stadt sehr gut, aber er hatte noch nicht die Freiheit, das Königtum anzunehmen bis zu diesem Moment. Diese Stelle zeigt für mich, dass in Boromir eine Veränderung stattgefunden hat. Diese arrogante Haltung, ich brauche keinen König, ist ein Stück weit gewichen. Jetzt sagte er, die Herren Gondors, er meinte sich und ihn damit, kommen zurück in die Stadt. Er hatte ein anderes Bild auf einmal. Nicht mehr der, den Thronräuber in Anführungszeichen, der seinen Vater und ihn die Macht wegnimmt, sondern jetzt war es schon einer, der mit ihm regieren könnte, wo er sich vorstellen könnte, ja, das könnte klappen im Team. Das ist ein guter Mann. Er hat angefangen zu wittern, dass da eine Berufung auf diesem Mann liegt, die weder er sich ausgesucht hat, noch die im ersten Moment zu greifen war. Dieser Mann war der legitime Thronerbe. Und wenn du so jemanden um dich rum hast, wenn das ein Evangelist ist, du riechst das. Nach einer Weile weißt du, das ist nicht einfach nur jemand, der ein bisschen evangelisiert, das ist jemand, der hat eine Gabe, etwas zu tun in dieser Richtung, was größer ist, als was der durchschnittliche Christ tun darf. Wenn du jemanden um dich rum hast, der eine pastorale Berufung hast, du riechst das, du schmeckst das. Der muss gar nicht viel machen, du merkst es, das ist jemand mit diesem Ruf. Ein Apostel, ein Propheten, du merkst diese Leute an ihrer Berufung. Und auch Boromir hat das erkannt. Wir wollen oft mit Gott kooperieren, wenn wir in dieser Haltung sind. Das ist schon besser, als zu sagen, Gott, ich brauche dich eigentlich nicht, ich schaffe das schon selbst. Die Haltung hier ist die Haltung der Kooperation. Die Herren von Gondor kehren zurück. Die Herren des Lebens von Bernsee. Jesus und Bernsee. Die kriegen das zusammen, kriegen die das gut hin. So, wenn ich nicht mehr weiter weiß, Jesus, dann ne? Hilfst du mir? Du bist mein Juniorpartner. So wird man es ausdrücken, ja? Legitim. Ich will eigentlich schon sagen, wo es lang geht, aber wenn ich mal nicht weiter weiß, dann freue ich mich, dann hilfst du mir, ne? So. Solange unsere Interessen also übereinstimmen, gehe ich mit Jesus. Solange wir dasselbe Ziel haben, dieselbe Absicht, denselben Auftrag empfinden, okay. Ich passe mich ein Stück weit an, erwarte aber dafür sehr viele Vorteile. Das muss sich schon rechnen, oder? Also Christsein muss sich rechnen, oder? Ich respektiere Jesus, aber meine Ehre, die gebe ich nicht her. Ich bin immer noch wer. Wettbewerb, Neid und Eifersucht bestimmen nach wie vor mein Handeln. Das sind die, die diesen zweiten Weg wählen. Die nicht mehr sagen, ich brauche keinen König, sondern die sagen, ich schon gut, einen zu haben. Der hilft mir. Das ist jemand mit Einfluss, das ist immer gut, Leute mit Einfluss an der Seite zu haben, man weiß nie, was sie braucht. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist, so sind wir doch manchmal. Oder war nur ich immer so? Na, ich immer, manchmal so. Kennt ihr das auch? Nickt mal oder schüttelt den Kopf? Sagt, nee, nie. Also, Reaktion, ja, ist halt doch Gemeinde. Ja, okay, das sehe ich ein bisschen was. Das denke ich, rede für einen völlig falschen Leute. Ihr seid alle so tief in der Nachfrage, dass ich überhaupt nicht vorstellen könnte, dass jemand so reagiert. Und eine Bibelstelle dazu. Und nachdem er das gesagt hatte, wir lesen praktisch jetzt im Johannesevangelium ein bisschen weiter von der Stelle von vorhin, nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus dann diesen, das war ja Johannes, sah, spricht er zu Jesus, Herr, 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 was ist mit dem da? Der darf und ich nicht. Das ist die Haltung. Auch Petrus hat sich verändert im Moment. Er war jetzt schon nicht mehr, ja, ich mach das schon, mein Rat ist besser als deiner. Sondern jetzt war, ey, gut, was du sagst, aber schau mal, ich will auch, ich will mitkommen. Jesus spricht dann zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht das dich an? Folge du mir nach. Punkt. Boah, der liebe Jesus, so knallhart, zu seinen Jüngern, zu seinen besten Leuten. Ja, er wusste warum. Er wusste um den Preis und er wusste um das Vorrecht und um das Ziel echter Nachfolge. Er wusste, Johannes hatte seinen Weg mit ihm. Und er führte anders, ganz anders als der von Petrus. Johannes ist der einzige von allen 12, die natürlich einen Tod erlebt haben, in ihren 90ern wahrscheinlich sogar erst. Petrus, wissen wir, starb anders. Wir wissen auch, wie seine Entscheidung war, als er in Rom gekreuzigt wurde. Der ehemalige Rebell, der dachte, er schafft's allein. Und später dachte, Kooperation wäre gut. Kam irgendwann zu dem dritten Entscheidungspunkt. Er sagte, kreuzig mich bitte verkehrt rum. Ich verdiene es nicht, so zu sterben wie mein Herr. Er hat was gelernt. Und das ist unser dritter Film. Lass uns den dritten Film, das ist die traurigere Sequenz, aber haltet's mit mir aus. Die dritte Form der Nachfolge. Ich folge dir nach. Egal, was es mich kostet und egal, wo es hingeht. Viele von uns stehen hier oder sitzen hier heute für ihre Familien. Andere sitzen für ihre ungläubigen Ehepartner. Und die ersten von uns sitzen schon da für ihre Straße, für ihr Dorf, für ihre Stadt, für ihre Region. Wir erkennen, dass wir das nie alleine können. Wir können unser Volk nicht alleine retten. Keiner von uns. Nicht mal den eigenen Ehepartner können wir alleine retten. Wir haben das verstanden, was Boromir hier verstanden hat. Wenn es eine Hoffnung gibt, dann die des großen Königs. Was Aragorn für ihn war und noch viel mehr ist Jesus für uns. Er ist unser Herr, unser König. Das, was Boromir ganz zum Schluss eingesehen hat, das sollten wir so früh wie möglich verstehen. Wir sollten so früh wie möglich begreifen, dass Christsein Nachfolge bedeutet und dass Nachfolge nicht nach dem Übergabegebet aufhört, sondern dass es nur der erste kleine Schritt ist auf ein Leben in der konsequenten Nachfolge Christus. Er hat so viel mehr für uns. Er hat so viel größere und höhere Wege vorbereitet, als wir sie meistens gehen. Er, an ihm liegt es nicht. Er hat seine Hausaufgaben gemacht. Und wir müssen uns immer wieder fragen, machen wir unsere auch? Wem folgen wir eigentlich nach? Manchmal beobachte ich, dass Christen ihrer Bequemlichkeit nachfolgen. Einfach den Weg des geringsten Widerstands gehen und damit kommen sie irgendwo und überall immer durch. Aber sollte ich euch was sagen? Ich weiß nicht, ob sie da oben ankommen mit diesem Weg. Ich habe keine Verheißung in der Bibel gesehen, dass jemand, der bequem und faul ist, ins Himmelreich kommt. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was muss ich tun, um meine Rettung zu verlieren? Ich kann euch diesen Punkt nicht zufriedenstellend beantworten. Ich glaube, das kann niemand. Die Bibel ist hier nicht ganz klar. Aber für mich ist sie klar genug, um zu wissen, ich kann Dinge verlieren, die ich bekommen habe. Niemand wird mich aus der Hand Jesu reißen, aber ich kann jederzeit rausspringen. Das ist ein großer Unterschied. Aber wenn ich in der Nachfolge bleibe, weiß ich, dass das der sicherste Platz des Universums ist. Egal, was passiert. Als Christen gehört unsere Treue und Ehre Gott selbst. Er ist unser König. Und echte Nachfolger Jesu folgen diesem König durch dick und durch dünn. Sie bilden untereinander eine Kameradschaft, eine Bruderschaft, die in der Welt oft kopiert, doch nie erreicht worden ist. So viele Geheimbünde und Clubs und Dings gibt es heute. Aber ich sage euch, die echte Bruderschaft geht nur unter Christen. Weil hier das Ziel klar ist. Weil hier die Verbindung mit Gott direkt da ist. Hier ist nicht irgendein gemeinsames Interesse im Fokus, sondern hier ist der göttliche Plan im Fokus. Und der bleibt aktuell durch alle Generationen hindurch. Ich möchte euch noch was vorlesen von Petrus und Johannes. Wir haben ja zwei Stellen uns angeschaut. In der dritten Stelle hier, die lesen wir in der Apostelgeschichte 3. Könnt ihr mitlesen, wenn ihr wollt. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf. Das war alles nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt. Um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihm zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt. Aber das, was mit ihm geschehen war, da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voller Staunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Petrus und Johannes, am Anfang ein bisschen eifersüchtig, habt ihr noch in Erinnerung, da war so der Lieblingsjünger, ja, Johannes, und Petrus, der es aber lieber gewesen wäre. Und jetzt, nachdem der Herr auferstanden war, in den Himmel gefahren war, hatte Pfingsten war da, die Salbung ist auf sie herabgekommen, jetzt stehen sie Seite an Seite, vor dem schönen Tor im Tempel. Wollt ihr das mal sehen, die schöne Pforte? Da ist die schöne Pforte. Das ist das Tor. Das ist das Tor der Priester und das ist die schöne Pforte. Ihr könnt mal sehen, wie riesig diese Tempelanlage war und warum das so als Weltwunder galt damals. Das hat die halbe Stadt fast ausgefüllt. So groß war diese ganze Anlage. Hinten die Burg Antonia und vorne eben das Heiligtum. Hier der eigentliche Tempel mit dem Allerheiligsten ist hier. Das war also tabu, dieses ganze Gebiet hier für alle Nichtgläubigen. Und hier vorne konnte man eben noch rein, vor dieser anderthalb Meter hohe Wände, da bis hierhin durften auch Heiden rein und konnten sich von dem Bauwerk ein bisschen zumindest ein Bild machen, was da war. Und vor diesem Tor, vor dieser Pforte, das war die Haupteingangspforte fürs Volk. Da gingen die Jerusalemer gingen da in ihren Tempel rein. Und da saß eben, klar, das war der profitabelste Platz für Bettler, da saß dieser lahme Mann. Und dann gehen die beiden hin und tun genau das, was Jesus immer getan hat, wenn sie ihm nachgefolgt sind. Stellen wir das vor, wie die sich erinnert haben, wie Jesus dann von dem alten Jericho in das neue Jericho marschiert ist und dann dieser blinde Bettler, eigentlich waren es zwei, brüllten, Jesus, erbarm dich! Was hat er gemacht? Er hat ihn hergerufen, ihn geheilt. Okay. Die erinnerten sich an die blutflüssige Frau, die einfach zufällig ihn anrührte. Die erinnerten sich an die Tochter vom Jairus, die gestorben war und die er ins Leben zurückholte. Die erinnerten sich an all die und noch viele, viele andere Dinge. Und für die war klar, was ein Nachfolger macht. Wenn du im Supermarkt jemanden triffst und dem geht's richtig schlecht, dann weißt du sofort, was du tun musst, wenn du Nachfolger bist. Du musst nicht lange überlegen, Herr, willst du, dass ich da jetzt irgendwie was sage oder bete? Du sagst, du, ich bin Christ und ich glaube, dass Gott heilt. Wäre das okay für dich, wenn ich einfach für dich bete? Ja, schade, kannst ja nichts, sagen dir dann meistens. Okay, das wird keine Heilung aus Glauben dieser Person sein, aber möglicherweise wird es eine Heilung aus der Nachfolge von dir sein. Dass Gott die Heilungsgabe freisetzt in dir, die vielleicht schon lange da schlummert. Oh, ich sag dir, Nachfolger tun verrückte Dinge. Die ihre Führungsperson auch tut oder tat. Sie hatten sich viel abgeschaut. Sie pflegten es regelmäßig zu beten. Sie pflegten es, Kranke zu heilen. Sie pflegten es zu verkündigen. Das alles war Alltag im Leben dieser Jünger. Die Frage ist doch, wie folgst du? Wie folgst du? Gehst du deinen Weg?
Ich brauche keinen König.
Gehst du mit Jesus, solange es dir etwas bringt?
Die Herren Gondors kehren zurück.
Oder folgst du Jesus nach? Mein Herr und mein Gott, wie Thomas das ausdrückte, nachdem er in die Wunden von Jesus fasste, wo er erst nicht so ganz sicher war. Eine klare Proklamation, wer Jesus für ihn in diesem Moment spätestens wurde. Ich möchte uns jetzt ein paar Minuten geben. Ich möchte, dass wir ein bisschen instrumentale Musik hören vom Team oder wie ihr wollt. Und dass wir eine Zeit nehmen, 5 Minuten vom Kreuz, um gegenzuchecken. Wo stehe ich, Gott? Wo müsste ich eigentlich einen Schritt machen? Vielleicht der Schritt von Nachfolge 1 zu Nachfolge 2. Ja, besser die Herren Gondors, also ich brauche keinen König. Aber möglicherweise ist auch der Schritt 3 schon dran. Und Jesus sagt, hey, du weißt alles, aber du tust es noch nicht. Komm, mach den letzten Schritt. Lass los. Mach den Schritt aufs Wasser. Ich erinnere mich gut, als Gott mich in den Dienst gerufen hat und ich war gerade in richtigen Karriere machen und es ging so gut auf der Arbeit und alles. Die Türen gingen eine nach der anderen auf und ich sagte, Gott, wenn ich jetzt abspringe, wir hatten damals 30 Mitglieder, die können mich damit bezahlen, das wird nie funktionieren. Und Gott sagte einen Satz zu mir, den habe ich nie mehr vergessen. Er sagte, ich werde dich sicher ans andere Ufer bringen. Und jedes Mal, wenn dann Zweifel kam, wenn eine schwierige Situation kam, bis heute, hole ich diesen Satz zurück und sage, Gott, du hast mir versprochen, was immer ist. Du bringst mich sicher auf die andere Seite. Und das hat er getan bis heute. Nachfolge, dieser letzte Schritt ist der schwerste. Und auch diese Entscheidung triffst du nicht nur einmal. Vielleicht musst du sie wieder treffen. Wenn du längst zurückgefallen bist in Stufe 2, dann bitte, um Jesu Willen, triff eine Entscheidung. Geh zurück dahin, wo du hin solltest. Hier sitzt ein Potenzial, das ausreicht, um eine Stadt wie Limburg innerhalb von 2 Jahrzehnten zu überfluten mit dem Evangelium. Ich meine das ernst. Du brauchst keine 1000 Mann, um Limburg mit dem Evangelium zu überziehen. Wenn du 50 hast, ist mehr als genug. Wenn es Nachfolger sind, wenn es Jünger sind, die sagen, jawohl, Herr, ich gehe dir nach, ich folge dir nach. Was immer du willst, dass ich tue, ich tue es. Ich blamier mich, okay, ich blamier mich. Kein Problem. Ich verliere Anerkennung. Okay, ich bin dabei. Weil es geht um deinen Weg. Du bist mein König. Und ich weiß, du machst keine Fehler. Was immer mich das kostet, ich bin dabei. Okay. Die Minuten laufen schon. Wo sind die Nachfolger? Wo sind die Entscheidungen treffen? Kommt. Säumt nicht. Es ist euer Morgen. Vielleicht die wichtigste Entscheidung nach eurer Bekehrung, jetzt gerade hier. Halleluja. Und ihr anderen steht doch mit mir auf, die ihr diese Wege schon gegangen seid und betet in Zungen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.